nochmal so einen Ausgleich zum Beruf zu haben, der Wunsch war schon da. Nochmal tatsächlich irgendwo was zu machen, wo ich abends sehe, was ich tagsüber gearbeitet habe, irgendwo ein Ergebnis sehe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimmer und ich freue mich, dass heute nicht nur der wunderbare David Haas mir gegenüber sitzt, sondern wir haben wieder einen Gast auf dem Overbänkle. Ich begrüße ganz herzlich hier bei uns in der Runde Alex Siegel. Hallo Alex.
Hallo Ingmar, hallo David. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wir freuen uns, dass du heute da bist und auch mal ein cooles Thema mit dabei. Heute geht es um Kaffee. Cool.
Ich freue mich auch. Wir waren ja, das haben wir hier im Podcast ja auch gesagt, vor ein paar Wochen mal zum Kaffeeseminar bei dir, Alex, und haben schon, bevor wir bei dem Seminar waren, gesagt, der Alex müssen wir unbedingt mal hier einladen. Eine total spannende Geschichte und total spannend, was du machst. Ja, Alex, stell dich doch einfach unsere Hörerinnen und Hörer mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
Was kannst du?
Was kannst du? Genau. Sehr schön vorher Folge angehört. Genau.
Genau, ich bin der Alex Siegel. Ich bin 53 Jahre alt. Ich bin verheiratet, komme aus Hessenthal. Wir haben 4 Kinder, 4 Söhne im Alter von 11 bis 22 Jahren. Ich bin hauptberuflich in einem Tochterunternehmen von der Bausparkasse tätig, in der Schwäbisch Hall Facility Management, im Personalbereich dort. Ja, und seit 1,5 Jahren jetzt etwa betreibe ich nebenberuflich oder eigentlich als erweitertes Hobby, so würde ich sagen, eine kleine Kaffeerösterei in Hessenthal.
Der zweite Grund, warum wir ihn eingeladen haben, ist, dass wir endlich mal jemanden aus der Bausparkasse dauern wollte.
Aus der Schwäbisch Hall Facility Management. Ein ganz kleiner, aber feiner Unterschied.
Also nicht aus der Bausparkasse, aber auf diese Steine können Sie bauen.
Schwäbisch Hall Gruppe. So.
Ja, vor allem finde ich es halt immer ganz gut, weil wir müssen ja hier Entwicklungsarbeit leisten für Deutschland allgemein. Und jeder denkt ja immer bei Schwäbisch Hall, das ist eine Bank. Und also mir ging es ganz oft so, wenn ich in Berlin war, dass die Jungs gesagt haben, ach, das ist echt der Stadt. Ich dachte immer, das ist eine Firma oder Bank. Ja, von dem her, nein, Schwäbisch Hall ist eine Stadt.
So ist es.
Wunderbar. Alex, ich glaube, die Frage, was du mit dem Overbänkle verbindest, können wir uns sparen? Oder gibt es sowas von einem Röst?
Nee, das gibt es, glaube ich, tatsächlich nicht. Aber ich habe mir das echt überlegt. Ein Röstbänkle wäre tatsächlich mal eine coole neue Sache. Weil ein Röster, wenn er warm gelaufen ist, hat echt eine tolle Strahlungswärme. Und man kann beim Rösten durch dieses kleine Bullauge den Bohnen an der Trommel zugucken. Und das hat echt was, fast was Meditatives, was Beruhigendes. Und da Bänkle davor, ja, durchaus mal eine Überlegung wert.
Hört sich gut an, hört sich super an. Brauchst du einen Kontakt zum Schreiner? Nee, wunderbar, perfekt. Also hört sich super an. Aber klar, logisch, Ofenbänkle, Röschbänkle klingt echt gut. Ja. Sag Bescheid, wenn sie da ist, dann kommen wir mal vorbei.
Aber das ist halt relativ hoch wahrscheinlich. Hoch,
genau, da brauchst du ein hohes Bänkle.
Ja, ja. Du Alex, hast du uns bei alle unsere Gäste interessiert, wie bist du aufgewachsen? Bist du mit dem Thema Genuss aufgewachsen? War das schon immer ein Thema für dich? Hast du schon immer gern Kaffee getrunken und dachtest dann irgendwann so, Mensch, das kann ich besser? Oder wie war das bei dir? Also wie war das kindheitlich geprägt bei dir?
Also das Thema Kaffee denke ich nicht. Jetzt Thema Essen war immer schon ein wichtiges Thema bei uns zu Hause auch, wenn du das jetzt mit Genuss in Verbindung bringst. Essen hat immer einen festen Platz bei uns zu Hause gehabt. Wir haben einen Bezug zur Landwirtschaft. Meine Mutter kommt aus der Landwirtschaft. Mein Vater eigentlich aus dem Pfarrerhaushalt, hat aber dann auch Landwirtschaft studiert. Wir haben Verwandte, Onkels, Tanten aus der Landwirtschaft. Von daher habe ich einen engen Bezug, war auch viele Ferien bei meinen Onkeln und Tanten auf dem Hof, habe dort mitgearbeitet. Und insofern haben wir auch was Lebensmittel angeht, eigentlich schon einen direkten Bezug. Also konnten das auch schon immer wertschätzen und hat eigentlich einen wichtigen Wert auch bei uns zu Hause in der Familie eingenommen.
Okay. Dann bist du auch Pfarrersohn?
Nee, also Pfarrerenkel.
Pfarrerenkel, also dein Vater ist Pfarrersohn gewesen quasi. Genau. Ah, ja. Witzig, dann haben wir da ja auch noch ein bisschen was gemeinsam. Ja. Du bist die erste 3 Jahre in Afghanistan aufgewachsen. Das hat gar nichts mit Kaffee zu tun, interessiert mich aber trotzdem. Weißt du da noch was davon? Wahrscheinlich nicht mehr, oder?
Da weiß ich, glaube ich, nichts mehr. Ich habe schon noch so ein paar Erinnerungen, wobei ich gar nicht so ganz sicher bin, ob das eigene Erinnerungen sind oder ob sich das so verfestigt hat durch das vielfache Erzählen jetzt auch von meinen Eltern oder meinen Brüdern. Genau, wir waren 3 Jahre in Afghanistan. Mein Vater war dort in einem Entwicklungshilfeprojekt tätig. direkt nach der Geburt. Ich war 6 Wochen alt, wie wir ausgereist sind und dann 3 Jahre, als wir zurückgekommen sind.
Krass.
Ich dachte jetzt gerade, Siegel ist so gar kein afghanischer Name. Okay, Entwicklungshilfe, okay. Ja, okay.
Erinnerungen habe ich, also nur durch die Erzählungen jetzt von meinen Eltern. Afghanistan hat uns aber, glaube ich, doch auch nachhaltig geprägt. Also wenn ihr zu uns mal nach Hause oder in mein Elternhaus kommt, da seht ihr gleich, da ist ein afghanischer Einschlag da, jede Menge Teppiche, Einrichtungsgegenstände aus Afghanistan. Auch so das ganze Thema Weltoffenheit oder interkulturelle Beziehungen und so, das war bei uns immer wichtig. Mhm. Also von daher hat es schon auch einen prägenden Einfluss gehabt.
Aber wie war das denn konkret? Was haben deine Eltern, oder wie war der Bezug zur Landwirtschaft? Dein Vater hat studiert, hast du gesagt?
Genau, der hat Landwirtschaft studiert, hat auch promoviert als Agraringenieur und war dann in einem Entwicklungshilfeprojekt, ein landwirtschaftliches Projekt von der Regierung, eben quasi ausgesandt mit der GTZ damals, Gesellschaft für technische Zusammenarbeit. Und die haben eben im Bereich Ackerbau, Viehzucht, Brunnenbau und ähnliche Dinge dort gearbeitet.
Bevor wir uns deinen weiteren Lebensweg angucken, gibt es erstmal eine Schnellfragerunde. Die ist ein bisschen fies, weil die Frage hast du nicht vorher gekriegt. Nee, alles gut. Wir sind ganz lieb, ja, mit unserer Frage.
Wir machen das immer im Wechsel. Ich fange einfach mal an. Kaffee rösten oder Kaffee trinken?
Kaffee rösten.
Ist eine Tasse Kaffee für dich am Morgen ein vollwertiges Frühstück?
Ja.
Latte Macchiato oder Kaffee schwarz?
Kaffee schwarz.
Siebträger oder Filterkaffee?
Siebträger.
Baguette oder Vollkornbrot?
Wenn ich ehrlich bin, Baguette.
Wobei, die Siebträgerfrage ist wirklich gemein, weil dein Filterkaffee, wo wir beide getrunken haben, der war ja schon auch echt überragend lecker. Also von dem her, es hat ja beides also, was für sich.
So ist es. Ich würde es auch nie entweder oder sagen. Es gibt auch unterschiedliche Situationen, wo manchmal der Filterkaffee besser geeignet oder ist oder besser schmeckt und manchmal eben auch ein Siebträger.
Ja, aber für unsere Schnellfragerunde muss es halt
entweder. Muss man sich gar entscheiden, ja, mein Gott.
Nee, aber also es ist ja so ein bisschen, das habe ich ja auch bei dem Kaffeeseminar wahrgenommen, der Vollautomat ist so ein bisschen, der wird so ein bisschen belächelt bei den Kaffeeprofis. Aber Siebträger und Filterkaffee ist für dich beides legitim, sage ich mal.
Ist beides legitim, absolut. Es kommt auf den Kaffee drauf an, es kommt auch auf die Situation drauf an. Ja, ein schneller Kaffee, ein Espresso, es geht nur im Siebträger. Jetzt ein Filterkaffee ist vielmehr ein gesellschaftliches Getränk auch so. Deshalb von daher absolut beides.
Kannst du mal für unsere Laie, und da zähle ich mich auch ein Stück weit dazu, mal erklären, wie funktioniert ein Siebträger? Was passiert da?
Gut, du hast einen Kaffee, den du sehr fein malst, der kommt in einen Siebträger, also so ein Gefäß, wo es Pulver eben aufnimmt, dann wird der eingespannt in die Brühgruppe, dann wird mit hohem Druck eben heißes Wasser und Achtung, nie zu heißes Wasser, immer so 94, 96 Grad heiß etwa durch dieses Pulver durchgepresst und dann werden entsprechend die löslichen Teile aus dem Kaffee gelöst und es gibt dann einen Kaffee, mhm. Ja.
Während quasi beim Filterkaffee das ganz langsam wird durch
ohne Druck, mhm, genau, extrahiert. Das ist, mhm, der große Unterschied. Es gibt Druckzubereitungen, das ist ein Vollautomat, das ist ein Siebträger, das ist ein Herdkännchen. Und dann gibt es die drucklosen Zubereitungen, jetzt ganz klassischer Filter oder eine Kaffeemaschine.
Du hast gerade schon Wassertemperatur angesprochen. Da habe ich mal so einen Mythos gehört, da muss ich jetzt mal fragen, dich als Fachmann, ob das stimmt, dass bei McDonald's der Kaffee immer so heiß ist, weil heiß merkt man nicht, wenn der Kaffee nicht gut ist. Stimmt das?
Also heiß heißt immer, dass anteilig mehr Bitterstoffe gelöst werden. Dunkel geröstet, so würde ich sagen. Das ist bei McDonald's auch der Fall. Dunkel geröstet ist immer ein prominentes Röstaroma und das überdeckt eigentlich auch Fehlaromen in dem Kaffee. Deshalb ist nicht generell, das ist immer schwierig, so generelle Aussagen zu treffen, aber tendenziell schon so, dass ein schlechter Kaffee so gut wie nie hell geröstet ist.
Okay. Weil dann die Röstaromen sozusagen alles überdeckt sozusagen.
Genau, mhm, genau.
Okay.
Jetzt sind wir aber schon sehr tief im Kaffee-Game, ja, drin. Switchen nochmal zurück zu deinem Werdegang. Ich habe hier stehen USA, Studium Betriebswirtschaft. Erzähl doch mal ein bisschen, wie war so dein Werdegang, dein beruflicher Werdegang?
Da gab es am Anfang ein paar Schlenker. Würde ich, wenn ich jetzt nochmal frisch entscheiden dürfte, wahrscheinlich nicht mehr so machen. Trotzdem immer, jede dieser Stationen war prägend für mich und insofern auch wertvoll. Mal ganz kurz, ich habe direkt nach dem Abitur mit einem Pharmaziestudium begonnen in Würzburg. Ich bin dann während des ersten Semesters noch zum Zivildienst einberufen worden. Und das war damals ein bisschen doof. Es gab eine Verwaltungsregelung, die besagte, dass die dritten Söhne einer Familie nicht zur Bundeswehr eingezogen werden. Das war bei mir der Fall. Deshalb habe ich auch direkt nach dem Abitur mit dem Studium dann begonnen. Und im ersten Semester zum Ende diesen Jahres ist dann diese Verwaltungsregelung außer Kraft gesetzt worden. Das heißt, ich musste das Studium abbrechen, wurde einberufen zur Bundeswehr, habe dann verweigert. Er hat dann Zivildienst gemacht, immer DIAK, zunächst im Altenheim, dann auf der Unfallchirurgie. Und am Ende diesen ersten Jahres oder der ersten 9 Monate zum Ende diesen ersten Jahres ist diese Verwaltungsregelung wieder in Kraft getreten. Und ich konnte dann nach 9 Monaten den Zivildienst vorzeitig wieder beenden. Der war damals noch 18 Monate. Ich habe in dieser Zeit dann entschieden, dass ich Pharmazie nicht nochmal beginnen möchte, sondern BWL studieren und das auf einer, damals war das BA, Berufsakademie, heute ist das die DH, die duale Hochschule, und habe dann ein Unternehmen gesucht, wo ich parallel die Ausbildung machen kann, und habe dann erst fürs Folgejahr eigentlich einen Ausbildungsbetrieb gefunden, hatte also nochmal ein Jahr zu überbrücken. Da habe ich damals dann schon gejobbt in der Bausparkasse, in der Technikabteilung einige Monate, und bin dann unter anderem auch in Amerika gewesen, 9 Monate, habe dort auf einem Bible College gearbeitet. Die haben Freizeiten angeboten für Schüler, Schulklassen meistens, die so wochenweise kamen und dann so Backpack-Trips in Rocky Mountains gemacht haben, und da war ich als Begleitperson dabei. Tolle Erfahrung, schöne Zeit. Und dann kam Studium, Betriebswirtschaft, Schwerpunkt Personal und Marketing. Und seitdem bin ich eigentlich durchgehend immer im Bereich Personal tätig gewesen.
Okay, cool.
Und dann hast du uns das so beschrieben, irgendwann, du bist ja dann fast 20 Jahre jetzt bei der Schwäbisch Hall Gruppe.
Schon über 20 Jahre.
Oder ja. Über 20 Jahre, ja. Schon seit 2001, ja, also über, Mensch, 22 Jahre, über 20 Jahre. Dann kam der Wunsch nach was Neuem, eigenem, Kreativen. Nachhaltigem hast du uns geschrieben.
Ja.
Also sprich, du wolltest irgendwie nochmal was Neues machen, und wie kam es dann aber zum Kaffee?
Also vor allem würde mich die Frage interessieren, war es dir egal, Hauptsache es ist was Eigenes, was Kreatives und was Nachhaltiges, oder war der Kaffeewunsch schon immer so ein bisschen da?
Ne, es war zuerst tatsächlich dieses immer nochmal was anderes zu machen, was, und es waren tatsächlich diese Attribute, was Kreatives, was auf die Beine zu stellen, was Nachhaltiges auch zu machen. Der Kaffee kam eigentlich erst dann im zweiten Schritt. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, es ist jetzt kein, also nicht aus einer Notwendigkeit heraus entstanden. Mir geht's wunderbar dort an meinem Arbeitsplatz. Ich habe ein tolles Team, tolle Aufgaben, tolle Chefs. Also es passt rundrum alles. Aber nochmal so einen Ausgleich zum Beruf zu haben, der Wunsch war schon da. Nochmal tatsächlich irgendwo was zu machen, wo ich abends sehe, was ich tagsüber gearbeitet habe, irgendwo ein Ergebnis sehe. Ich habe viele Gespräche, ich habe viele Themen, die über den Schreibtisch laufen, wo ich manchmal tatsächlich abends frage, was habe ich heute eigentlich gemacht? Alles gut, aber nochmal so ein Ausgleich dazu, der Wunsch war eigentlich schon da. Und dann, wie kam das zum Kaffee? Es gab, ich würde mal zwei, eigentlich schon so Schlüsselerlebnisse beschreiben, die dann letztlich zum Rösten geführt haben. Eines, das war ziemlich genau jetzt vor 3 Jahren, da war ich auf einem Führungskräftekongress in Karlsruhe. Da ging es eigentlich um Digitalisierung, um künstliche Intelligenz, um Startups, und an diesem Kongress angegliedert war ein Messebereich, wo sich junge Unternehmen vorgestellt haben. Insbesondere eben aus dem Bereich Digitalisierung, KI, und dazwischen stand einer mit einem Kaffeebus, ein toller, restaurierter, alter Bulli, und da habe ich einen Espresso getrunken, bin mit dem ins Gespräch gekommen, und ich war total fasziniert, wie er von seinem Produkt erzählt hat, von Kaffee erzählt hat. Er hat Kaffee direkt importiert, von dem Bauern, wie er den angebaut hat, er hat ihn besucht auch im Ursprung. Und hat mir erzählt von seiner Geschichte. Er hat auch seinen Beruf an den Nagel gehängt, hat sich selbstständig gemacht im Bereich Kaffee-Catering mit mehreren solchen Kaffeemobilen. Und diese, ich würde schon sagen, Leidenschaft oder Begeisterung hat mich richtig fasziniert. Ich habe dort Kaffee getrunken, der war bestimmt gut, aber der ist mir gar nicht so in Erinnerung geblieben, sondern vielmehr diese Begeisterung, wie er erzählt hat über das Thema Kaffee und ja über seinen Lebensweg so. Und das war tatsächlich nachhaltig, also das habe ich mit nach Hause genommen und hat mich weiter beschäftigt. Und war auch der Auslöser dafür, dass ich immer so intensiv in das Thema Kaffee eingestiegen bin. Also ich habe dann auch in der Literatur zunächst mich über Kaffee kundig gemacht, immer viele Artikel gelesen und mich dann über den Anbau, über die Aufbereitung von Kaffee natürlich dann auch irgendwann zum Rösten gekommen, zur Zubereitung. Alles hochfaszinierend, aber irgendwie bin ich an dem Thema Rösten dann hängen geblieben. Und dann kam irgendwann erst der Gedanke, Mensch, du möchtest was Kreatives machen, du möchtest was Nachhaltiges machen, du möchtest was auf die Beine stellen, du möchtest abends sehen, was du tagsüber gearbeitet hast. Und irgendwie kam mir dann so in den Sinn, das ist eigentlich, oder lässt sich möglicherweise mit dem Thema Kaffeerösten vereinen. Und da ist eigentlich erst so konkret dieser Gedanke entstanden, wie wäre das mit einer Kaffeerösterei? Und dann war ein zweites immer wichtiges Erlebnis oder Ereignis auf diesem Weg. Wir waren dann nicht lange drauf, an Pfingsten vor 3 Jahren jetzt dann in Ruanda. Unser ältester Sohn hat da freiwilliges soziales Jahr gemacht. Und da hatte ich dann den Gedanken schon im Kopf mit der Rösterei. Wir haben dann gezielt auch immer Kaffeebauern besucht, waren auf Kaffeeplantagen, auf Washing Stations. Und ich wollte mir einfach auch nochmal den Eindruck vermitteln jetzt direkt vor Ort. Und das hat mich wieder total gepackt. Also wenn du das mal siehst, was für ein Aufwand betrieben wird im Ursprung, mit wie viel Hingabe die dieses Produkt bearbeiten, damit wir letztendlich eine gute Tasse Kaffee hier haben. Das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Und die zwei Ereignisse waren eigentlich schon tatsächlich so die Auslöser, wo maßgebend dafür waren, dass ich dann gesagt habe, hey, das will ich weiterverfolgen.
Und da ging es aber ganz schön schnell, oder? Weil du hast gesagt, der Kongress war vor 3 Jahren.
Vor 3 Jahren,
und jetzt genau. Und seit 1,5 Jahren hast du die Rösterei. Das ist ja schon ein ordentliches Tempo.
Ging dann tatsächlich schnell. Dann, nachdem ich mich viel in der Theorie und eben mit den, vor allem dem Erlebnis dann in Ruanda auseinandergesetzt habe, ging es dann tatsächlich darum, wie geht es oder kann das jetzt weitergehen? Dann habe ich mich kundig gemacht, wo kann man denn Rösten überhaupt lernen? Das war mir auch nicht so ganz klar. Ist das ein Ausbildungsberuf oder wo lernt man sowas? Jetzt gibt es Röstschulen. War dann im Sommer in diesem Jahr in der Nähe von Berlin in einer Röstschule, habe dort eine Woche einen Kurs gemacht. Tatsächlich nochmal so einen Orientierungskurs, um zu sehen, macht mir das auch in der Praxis Spaß? Kann ich das riechen, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man den ganzen Tag vorm Röster steht, den Kaffee rösten riecht, das hat einen ganz eigenen Geruch. Genau, und hat mich total fasziniert, nochmal irgendwie bestätigt, auf diesem Weg weiterzugehen. Hab dann auch wirklich tolle, neue Leute kennengelernt in so einem ganz anderen Bereich, wie jetzt in meinem großen Bausparkassenumfeld. Dann ging es weiter. Dann war ich eine Woche in Berlin, habe dort mehrere Röstereien besucht, habe dort auch mitgearbeitet, mal halbtageweise, um einfach nochmal Eindrücke zu kriegen. Und jeder Besuch oder jeder Schritt, den ich da gemacht habe, hat mich eigentlich bestärkt auf dem Weg, das weiterzumachen. Und dann habe ich Kontakt gekriegt oder gesucht eigentlich auch zu den Kaffeemachern in Basel. Das ist eine Kaffeeakademie, die unterwegs sind in der gesamten Kaffeekette vom Anbau. Die haben eine eigene Plantage, auch machen viele Versuche im Thema Aufbereitung von Kaffee. Aufbereitung ist der Prozess, immer wo die Bohne aus der Kirsche kommt. Haben eine Röstschule, haben mehrere Cafés in Basel. Und dort habe ich dann nochmal vertiefende Kurse gemacht im Rösten, in der Sensorik. Und einer dieser Kaffeemacher, der Philipp, war dann auch bei mir in der Rösterei und hat die Erstrezepturen mit mir erstellt auf meinem Röster. Und so hat sich das entwickelt und tatsächlich eigentlich relativ schnell.
Und die haben noch einen verdammt guten YouTube-Kanal, weil mein oberflächliches Wissen kommt von den Jungs. Ja, die sind echt gut.
Also wer Fragen hat zum Thema Kaffee, ganz egal in welche Richtung, geht auf Kaffeemacher, auf YouTube, da findet er die Antworten.
Ja, voll. Also ich habe mich da wirklich stundenlang damit beschäftigt. Das ist echt cool, was die da machen. Also wirklich super, ja.
Und deinen Job hast du ja trotzdem auch noch gehabt. Also hast du dann immer Urlaub genommen für diese Kurse, genau. Seminare. Genau. Da das spricht ja schon für viel Leidenschaft dann, ja, auch.
Also das lief klar nebenher im Urlaub und ja, am Abend.
Und jetzt hast du die Rösterei 1,5 Jahre, glaube ich.
Genau.
Mitte in Corona eröffnet, oder?
Ja, genau. Im August vorletztes Jahr haben wir es eröffnet. Also wir haben tatsächlich dann, nachdem der Philipp da war und wir die Erstrezepturen hatten, einfach mal die Türen aufgemacht. Ich würde nicht sagen, dass ich da blauäugig rangegangen bin, aber so einen wirklichen Plan, wie sich das entwickeln soll, hatte ich tatsächlich nicht. Und dann haben wir tatsächlich die Türen aufgemacht und waren echt überwältigt, wie das angelaufen ist und wie es sich dann auch entwickelt hat bis jetzt.
Und deutlich, deutlich besser, wie du es dir vorgestellt hättest?
Also ich konnte mir gar nicht vorstellen oder konnte gar nicht einschätzen, gibt es einen Markt oder es ist ja, ich habe relativ knapp kalkuliert, weil ich will, dass das kein exklusives Produkt ist. Eins meiner Anliegen ist ja auch für dieses Thema Kaffee, Herstellung von Kaffee, die Situation im Ursprung einfach auch zu sensibilisieren. Aber es ist trotz allem ein teures Produkt im Vergleich zu dem Industriekaffee. Mein günstigster Kaffee kostet 20 Euro das Kilo, das geht auch noch höher. Und ich konnte mir gar nicht vorstellen, ob es da einen Markt gibt, ob Menschen bereit sind, jetzt für so ein hochwertiges Produkt einfach auch so viel Geld zu zahlen. Aber da war ich sehr positiv überrascht. Da gibt es einen Markt und vor allem halt auch ein Verständnis dafür, dass Leute sagen, mir ist es was wert, zu wissen, wo das Lebensmittel herkommt, wie das Lebensmittel hergestellt worden ist. Mir ist es was wert, auch regional vor Ort zu kaufen. Und insofern freue ich mich echt darüber, dass sich das so entwickelt hat. Und
cool. Jetzt haben wir so ein bisschen rausgehört, wie das alles so entstanden ist. Lass uns mal über Kaffee an sich mal noch ein bisschen sprechen. Also ich weiß nicht, der David weiß schon ein bisschen was, ich weiß ein bisschen weniger, unsere Hörer und Hörerinnen wissen vielleicht zum Teil auch was. Erzähl mal ein bisschen, wo kommt Kaffee her, wie wächst Kaffee überhaupt? Fangen wir mal bei deinen Basics an.
Also Kaffee ist eine Frucht, man sieht aus wie eine Kirsche. Und die Kaffeebohne ist der Kern oder der Same von dieser Kirsche. In der Regel sind zwei Samen in dieser Kirsche, manchmal auch nur einer, das ist die sogenannte Perlbohne. Kaffee wächst auf Bäumen, beziehungsweise Sträucher sind es. Sie sind je nach Varietäten unterschiedlich hoch, aber die bis zu 10 Meter sogar. Und Kaffee wächst im sogenannten Kaffeegürtel. Der Kaffeegürtel nennt man so eine Range 24 Grad etwa nördlich und südlich vom Äquator. Kaffee braucht ein sehr gemäßigtes Klima, also viel Feuchtigkeit und Temperaturen, idealerweise so um die konstant 25 Grad. Und das ist in diesem Territorium eben so gegeben. Genau, Kaffee wächst, das ist eine ganz spannende Sache und ich weiß nicht, ob es einzigartig ist, aber es gibt es nicht so häufig. Man hat alle Vegetationsstufen gleichzeitig an der Pflanze. Das heißt, du hast Blüten, du hast grüne Kirschen, du hast gelbe, in der Regel sind das halbreife, gibt auch manche gelben reifen Kirschen und du hast rote Kirschen. Und das macht die Ernte so schwierig, weil man eigentlich, wenn man jetzt hochwertig erntet oder rein sauber erntet, dann muss man eigentlich von Hand ernten. Und das ist bei einem Massenprodukt einfach schwierig.
Also das heißt, zur gleichen Zeit, egal wann im Jahr, hast du alle vier Stufen quasi am Baum am Strauch.
Das braucht zur Ausreifung ungefähr 9 Monate, aber das ist eben zeitversetzt. Es gibt mehrere Erntedurchgänge.
Und wie wird dann geerntet? Tatsächlich von Hand, oder?
Also es gibt unterschiedliche Verfahren, im Grunde drei. Das immer die hochwertigste und aufwendigste Art ist das sogenannte Picking. Das ist die Handernte, wo man dann tatsächlich durchläuft und jede einzelne reife Kirsche pflückt.
Wahnsinn.
Ja.
Also eine Kirsche, eine Bohne, zwei Bohnen hast
du. Eine Kirsche, zwei Bohnen, genau.
Krass.
Dann gibt es so eine Mischform, das ist das sogenannte Stripping. Das geht schneller, da geht man her und man streift quasi mit der Hand die komplette Rebe ab, aber hat den Nachteil, dass ich wieder alle Reifegrade gleichzeitig ernte. Jetzt ist Kaffee ein Schattengewächs, idealerweise, also es darf nicht der direkten Sonne dauerhaft ausgesetzt sein und wächst oder wird idealerweise in Mischkulturen angebaut, unter Bananenstauden zum Beispiel oder mit Mais dazwischen. Und da komme ich mit Maschinen gar nicht rein. Deshalb kann ich, wenn Kaffee so angebaut wird, eben nur per Picking oder Stripping ernten. Ne? Und in Monokulturen wird mit Vollerntern geerntet. Da fährt man mit Maschinen durch, die mit so Bürsten quasi den Kaffee abstreifen.
Und dann ist auch alles dabei?
Dann ist auch alles dabei.
Und das macht dann auch die Preisunterschiede wahrscheinlich?
Das macht die Preisunterschiede, klar. Also von Hand oder per Stripping, das sind alles hochwertige Qualitäten. Das geht mit der Massenware nicht.
Und da gibt es verschiedene Sorte, sind es dann auch verschiedene Kirsche, verschiedene Bohnen oder wie ist das?
Ja, also kleiner Ausflug in die Botanik.
Ja.
Kaffee gehört zur Familie der Rubiaceae, das ist rote Gewächse. Und dann gibt es unterschiedliche Arten von Kaffee. Ich glaube, es gibt insgesamt 124, wobei nur vier tatsächlich eine Rolle spielen, beziehungsweise von den vier nur zwei. Und das ist Kaffee oder Coffea arabica und Coffea canephora. Und Coffea canephora ist bekannt unter dem Namen Robusta. Robusta ist eigentlich eine Varietät, also eine Stufe drunter. Und die zwei Arten kennt man eigentlich noch. Das ist also Arabica und Robusta. Arabica ist der Hochlandkaffee. Der wächst ab etwa 800 Meter bis 2.500 Meter. Je höher der wächst, umso langsamer wächst er, umso mehr Aromatik bildet der Kaffee aus. Deshalb sagt man oder ist tatsächlich auch so, ist der hochwertige oder der aromatischere Kaffee der Hochlandkaffee, also die Arabica-Bohne. Da gibt es unterschiedliche Varietäten, das sind wie Rebsorten beim Wein, die auch unterschiedliche Geschmacksprofile mitbringen. Und ein Robusta ist der sogenannte Niederlandkaffee, der wächst also bis auf Küstenregionen. Und man kann die Eigenschaften des Robustas ganz gut zusammenfassen mit robust. Der ist robust in jeder Hinsicht, also der ist robuster, was Schädlinge angeht, ist unkomplizierter zu kultivieren, was Temperaturunterschiede angeht, ist er robuster und vor allem halt auch geschmacklich. Ein Robusta ist eigentlich durchweg wirklich ein robuster Kaffee, also ein erdlicher Kaffee, ein würziger Kaffee, manchmal ein nicht so hohe Qualitäten sind ledriger Kaffee, auch holziger Kaffee. Hat aber andere Eigenschaften wie ein Arabica-Kaffee, er macht eine schöne Crema. Also eine Textur im Kaffee, gibt halt auch eine gewisse Würze in der Kaffee und deshalb verblendet man vor allem jetzt in Espresso-Röstungen oftmals auch einen Anteil Robusta mit, weil ich dann vom Robusta einfach eine schöne Textur in den Kaffee kriege und von der Arabica-Bohne wieder die Komplexität der Aromen.
Das heißt, wenn es nur zwei Sorten in dem Sinn gibt, die eine Rolle spielen, dann sind die Unterschiede im Kaffee hauptsächlich durch die Röstung dann, entstehen die durch die Röstung, durch die Mischung oder durch was auch? Und natürlich durch die verschiedenen Anbauländer, oder?
Ja,
das
ist genau,
dann auch vom Aroma her anders,
genau, also wahrscheinlich. Genau, es gibt zwei Arten und dann, wie gesagt, Unterarten oder Varietäten. Bei der Arabica-Bohne, die haben schon auch nochmal unterschiedliche Geschmacksprofile oder auch was Körperausprägung angeht und so unterscheiden die sich. Und dann spielen viel eine Rolle, wo die herkommen, auf was für Böden die gewachsen sind, wie die Niederschlagsmengen waren, auf welchen Höhen die gewachsen sind. Genau, und durchs Rösten kann man das, was die Bohne mitbringt, betonen, aber ich kann es durchs Rösten nichts reinrösten, was die Bohne nicht angelegt hat. Man kann so ganz grob sagen, es gibt so drei Schwerpunkte, wo Kaffee wächst, das ist Südostasien, das sind eher so oftmals würzigere Kaffees, ein bisschen erdigere Kaffees. In Afrika sind es ganz oft fruchtige Kaffees. Und Süd- und Mittelamerika sind oft so schokoladigere Kaffees, nussigere.
Man neigt jetzt ein bisschen dazu, so pauschal zu sagen, ein Robusta ist einfach der schlechtere Kaffee.
Ja.
Kann man so aber ja eigentlich nicht sagen. Er hat einfach nur eine andere Charakteristik, oder?
Kann man so nicht sagen. Es gibt gute Arabica und gute Robusta und schlechte Arabica und schlechte Robusta. Insofern so pauschal aussagen ist schwierig. Es hat einen ganz anderen Charakter, das ist richtig. Und was schon richtig ist, der aromatischere Kaffee, also der komplexere Kaffee ist die Arabica-Bohne. Wenn man das als gut und schlecht bezeichnet, dann ja, aber ich bin immer vorsichtig bei gut und schlecht. Es gibt sowohl hier wie da gut und schlecht. Ja.
Bevor wir zum Rösten dann kommen, würde mich noch mal interessieren beim Thema Anbau. Du hast ja auch, als wir bei dir auf dem Kaffeeseminar sehr viel erzählt über den Anbau, auch über das Thema Fairtrade und so weiter. Das fände ich cool, wenn du uns da noch mal ein bisschen in das Thema mit reinnehmen kannst. Also zum einen haben wir jetzt gehört, die Leute laufen dann da durch bei der Ernte und erntet die Kaffeebohne einzeln und so weiter. Das ist ja alles nicht ganz einfach, weil es ja auch sehr weit weg ist und für den Endkonsument vielleicht schwer zu durchschauen. Dann gibt's verschiedene Siegel und so weiter. Übrigens, kleines Wortspiel, gell? nimm uns da mal ein bisschen mit und erzähl mal ein bisschen, wie du darüber denkst oder ja, was kann vielleicht auch oder was können unsere Hörerinnen und Hörer, was können sie achten, wenn sie Wert drauf legen wollen, dass vielleicht die Bauern da unten auch dann entsprechend gut entlohnt werden für ihre Arbeit.
Also Siegel sind natürlich schon eine Orientierung, wobei ich persönlich jetzt einfach vorsichtig bin oder mich nie allein auf ein Siegel verlassen würde. Mir kommen einfach, mach mal ein Beispiel, Fragezeichen auf die Stirn, wenn ich im Discounter einen Kaffee sehe, der doppelt zertifiziert ist, heißt biozertifiziert, Fairtrade zertifiziert, war für, weiß ich nicht, 8,99. Wenn ich weiß, dass ein Mindest-Fairtrade-Preis ist ein $1,60 pro Pound ist das spanische Pfund, 450 Gramm, glaube ich. ein Fairtrade-Preis 1,60 ist, eine Bio-Prämie nochmal 30 Cent, dann bin ich bei 1,90 für knapp ein halbes Kilo. Dann habe ich 2,19 Euro Röststeuer drauf. Ich muss für jedes Kilo, das ich geröstet habe, direkt 2,19 Euro Röststeuer abführen. Dann habe ich eine Mehrwertsteuer drauf. Dann habe ich mehrere Händlerspannen drauf. Dann habe ich eine Verpackung drauf. Dann habe ich Energiekosten. Das geht nicht auf. Mhm. Ja.
Aber wie kann das denn sein?
Da bin ich auch vorsichtig. Es gibt Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass ein Teil dieses Handels auch in sogenannten Combos und Confidentials abgewickelt wird. Das sind so Mischgeschäfte, also mal ganz platt, ein Händler kommt zur Kooperative oder zum Bauern, wo Kaffee verkauft wird. Sagt, ich kaufe den Container Fairtrade-Kaffee ab, aber nur, wenn du mir noch einen zweiten Container gibst zum Preis X. In der Summe ist es halt eine Mischkalkulation. Der Preis, den der Bauer kriegt, ist niedriger als der Fairtrade-Preis. In der Summe ist er etwas höher wie ein Weltmarktpreis. Insofern, Fairtrade ist gut, ist sicherlich eine Orientierung und lieber Fairtrade wie gar nichts. Aber besser ist es natürlich, wenn das noch transparenter stattfindet. Ich beziehe meine Kaffees auch nicht direkt, da will ich auch ehrlich und vorsichtig sein. Ich habe einen Kaffeehändler dazwischen, der aber ausschließlich direkt einkauft bei den Bauern oder bei den Kooperativen, wenn es Kleinbauern sind. Und das ist für mich momentan der transparenteste Weg des Kaffeebezugs. Ich weiß meistens bis zum Bauern, von welchem Bauern der Kaffee kommt. Ich weiß, was beim Bauer immer tatsächlich an Preis ankommt. Klar, da ist nochmal ein Händler dazwischen, aber ich kann in den Mengen, die ich verarbeite, einfach auch nicht direkt importieren. Kann man für die Zukunft sich noch Optionen offen halten, oder? Aber sicherlich nochmal transparenter wie jetzt Fairtrade.
Okay, aber das heißt, du weißt, wo dein Kaffee herkommt?
Ja, ich weiß in jedem Fall meistens bis zum Bauern zurückverfolgbar, wo der Kaffee herkommt. Also wenn es Kleinbauern sind, dann ist die letzte Station die Kooperative, weil die Kleinbauern eben dort Kaffee abliefern, dann ist es für die erledigt. Dann macht alles weitere die Kooperative.
Kooperative ist wie eine Winzergenossenschaft.
Genau, so Genossenschaft, ja. Genossenschaft, okay. Ja.
Wo wird der meiste Kaffee angebaut?
Brasilien ist für Arabica der größte Produzent und Robusta kommt aus Vietnam, der größte Anteil.
Aus Vietnam?
Ja.
Okay. Krass.
Ja, und dann ist tatsächlich, also was für ein wertvolles Gut der Kaffee ist, das hast du ja auch im Seminar gesagt, Kaffee wird ja auch an der Börse gehandelt. Robusta, glaube ich, in London und Arabica in New York an der Börse.
Richtig, genau.
Total faszinierend. Also wenn man auch mal merkt, was von der Wirtschaftskraft hinter Kaffee eigentlich steckt, ist schon gigantisch eigentlich.
Kaffee ist ein Handelsgut, ist nach Rohöl das zweitmeist gehandelte Rohstoff der Welt. Ja.
Wahnsinn. Ja, aber auch hier, weil du es gerade so schön gesagt hast, würde, glaube ich, Transparenz, noch mehr Transparenz, glaube ich, ganz gut tun. Weil, wie du sagst, da passiert ja schon auch einiges, wo eigentlich nicht wirklich aufgehen kann.
Genau, so ist das die Erfahrung, wo ich mache, ja, oder was ich beobachte.
Wie geht's denn dann eigentlich weiter? Also wir sind vorher eigentlich da stecken geblieben, dass geerntet wird. Was machen die Bauern dann noch, bevor der Kaffee dann hierher kommt?
Genau, also im Grunde kann man sagen, in der Kaffeekette gibt's so vier wichtige Stationen. Das ist der Anbau, dann ist der nächste Schritt immer die Aufbereitung des Kaffees. Das geschieht in diesen Kooperativen, in diesen Washing Stations. Da wird der Kaffee angeliefert und dann wird er dort aufbereitet. Das heißt, der Kern, also der Samen, wird aus der Kirsche entfernt. Und da gibt es unterschiedliche Verfahren. Gewaschene oder natural aufbereitete Kaffees und ein paar Methoden dazwischen. Bei einem gewaschenen Kaffee wird zunächst mechanisch das Fruchtfleisch entfernt, dass man noch den Kern hat, ist meistens noch Restfruchtfleisch dran, das wird dann fermentiert in so Gärtanks, lege die 24 Stunden, dass das Restfruchtfleisch immer entfernt wird, dann wird er gewaschen und dann wird er getrocknet. Bis auf eine Restfeuchte von etwa 11,5-12% und so wird er dann für den Export vorbereitet. Die Natural- oder Natural-Aufbereitung ist ein bisschen anders und hat auch andere Eigenschaften nachher eben im Kaffee. Da wird der Kaffee mit der Pulpe, also dem Fruchtfleisch getrocknet. Das hutzelt dann in der Sonne zusammen wie so eine Rosine. Und dann erst, wenn sie komplett durchgetrocknet ist, wird dieses Restfruchtfleisch mechanisch entfernt. Und dadurch, dass der Kern eben über mehrere Wochen meistens in diesem Fruchtfleisch trocknet, zieht ja nochmal Süße und Aromen aus dem Fruchtfleisch. Die sind meistens, wenn sauber aufbereitet wurde, da muss man auch sehr aufpassen, dass die nicht überfermentieren oder dass sie schimmeln oder faulen dann. Aber wenn die sauber aufbereitet sind, sind das meistens ganz spannende Kaffees, die einfach ein sehr komplexes Aromenspektrum haben, auch meistens einen interessanten Körper, also so ein schönes Mundgefühl machen. Die gewaschenen Kaffees sind meistens klarere Kaffees, oftmals auch so ein bisschen säurebetontere Kaffees. Ja, von daher unterscheidet sich auch im Charakter, je nachdem, wie sie aufbereitet
werden. Also ist das Natural eher die hochwertigere Aufbereitung?
Ja, wobei in Brasilien wird traditionell oftmals so Pulp Natural, also da wird das Fruchtfleisch entfernt, aber die Bohne bleibt in dieser Mucilage, da ist nochmal so eine Schleimschicht runter, reift, das ist so ein Zwischending, wird in Brasilien so auch viel aufbereitet. Aber im Grunde kann man schon sagen, die spannenderen Kaffees sind die Natural aufbereiteten.
Okay, dann geht's in Export. Dann kommt es zu dir in Trösterei.
Genau, dann kommt es in Export. Ich kriege das sackweise, also die Specialty-Coffees, die werden traditionell noch in Säcken verschifft. Jetzt die Massenware in Container. Genau, und dann kommt es zu mir in die Rösterei und da wird er geröstet.
Bevor wir zum Röster kommen, machen wir die nächste Schnellfragerunde, oder?
Auf jeden Fall, klar.
Willst du wieder anfangen?
Jupp. Wenn ich noch mal jung wäre, würde ich gleich eine Rösterei aufmachen, ja oder nein?
Ja.
Also ich meine, du bist ja noch jung, aber also so richtig jung. Ganz jung.
Wenn ich den Kaffee aus dem Röster lasse, überkommt mich ein Gefühl von?
Freude.
Der Geruch des Kaffees ist der schönste Duft, den es gibt.
Ja.
Zu jeder Tasse Kaffee gehört auch was Süßes, ja oder nein?
Nein.
Gut, das war's auch schon. Aber krass, ich muss echt sagen, ich bin echt schwer beeindruckt, wenn du vor 3 Jahren erst auf die Idee kamst, dich mit Kaffee auseinanderzusetzen und das Know-how, das du uns hier präsentierst, ist echt der Hammer, was du dir in 3 Jahren angeeignet hast. Also Wahnsinn.
Und ich würde noch dazu sagen, und ich glaube, ich stehe erst am Anfang. Ich merke, dass je mehr du dich damit beschäftigst oder je tiefer du einsteigst, umso breiter wird dieses Feld und du denkst immer wieder Neues und immer machst Erfahrungen, wo du denkst, müsste eigentlich ganz anders sein. Was passiert jetzt da? Ja. So die, also ist ein hochspannendes Thema. Ja.
Also echt krass, ist ein Riesenthema.
Okay, kommen wir mal zum Röster. Der Kaffee liegt jetzt bei dir in 40 Kilo Säcke, glaube ich, gell?
Nee. In 60, 69 oder 70 Kilo.
Wahnsinn, ey. Krass. Das okay. BG wüsste. Bei uns sind die 50 Kilo Säcke schon lange abgeschafft, wir nur noch 25.
Aber das ist auch noch ein Überbleibsel aus alten Tage oder die Kiloanzahl.
Genau, Säcke. Das kommt aus der Kolonialzeit noch. Das Kaffeeanbauhandel beruht ja auf Sklavenhandel und ich glaube, das hat tatsächlich auch so ein bisschen was mit der Konstitution der Sklaven zu tun in manchen Ländern. Sie mehr getragen, in anderen weniger.
Wahnsinn. Krass.
Wie kriegst du die in der Rösterei? Liefert es dein Lieferant bis ins Lager oder musst du?
Der liefert es palettenweise. Palette sind immer 10 Sack und dann muss ich abladen.
Oh, krass. Wie läuft so ein Röstprozess ab? Du hast deinen Röster in der
Rösterei stehen. Also das Spannende passiert eigentlich vor dem eigentlichen Röstprozess, ist nämlich die Entwicklung des Röstprofils, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Ein Röstprozess an sich läuft so ab, dass ich habe einen Trommelröster, das heißt, es ist wie eine Waschmaschinentrommel, so kann man sich vorstellen, die wird vorgeheizt mit einer Gasflamme.
Aber Schleudergang hat die nicht.
Hat sie nicht. Aber ich kann die Geschwindigkeit verstellen, ist auch wichtig. Je nach Bodenbeschaffenheit oder nach Chargengröße. Die wird auf ungefähr 200 Grad, das ist auch wieder von der Bodengröße, von der Bodendichte, Restfeuchte etwas abhängig, auf etwa 200 Grad vorgeheizt und dann kommt oben durch den Trichter der Grünkaffee rein. Ich habe die kleinste Größe eines Produktionsrösters, das sind 5 Kilo Chargen, also 5 Kilo Rohkaffee. Und dann dreht er sich erstmal in der Trommel. Dann gibt es im Grunde 3 wichtige Phasen im Röstprozess. Die erste ist, man sagt, Homogenisierungsphase. Die geht bis etwa 150 Grad. Also ich gehe bei 200 rein. Dann fällt die Kurve erstmal ab, weil zunächst nur die Temperatur abgenommen wird von der leeren Trommel. Dann kommt die kalte Bohne rein. Und dann fällt die Temperatur bis zum sogenannten Turning Point. Da ist Bodentemperatur und Trommeltemperatur identisch. Und dann steigt die Temperatur wieder an. Das ist immer so um die 80 bis 90 Grad, je nach Bohne. Und dann steigt sie bis etwa 150 Grad. Da ist Ende der ersten Phase, da ist der sogenannte Farbwechsel. Und in dieser ersten Phase passiert chemisch in der Bohne noch nichts. Da wird rein die Restfeuchte rausgetrocknet. Also diese 12% etwa, die ja noch Feuchte hat, wird hier rausgetrocknet. Dann beginnt eine zweite Phase, das ist die sogenannte Maillard-Phase. Da verändert sich die Bohne chemisch, da reagieren Aminosäuren und Zucker zu diesen Melanoidinen. Das sind diese braunen Farbstoffe, die die Bohne nachher braun machen, und es entstehen die Aromen. Und diese Phase geht bis etwa 200 Grad, da ist der sogenannte First Crack, da platzt die Bohne auf, es bildet sich CO2 beim Rösten und irgendwann ist der Überdruck in der Bohne so groß, dass die aufplatzt an diesem Senderschnitt. Das kennt ihr, dieser weiße Schnitt in der Bohne, und da platzt die dann, nimmt dann Volumen schlagartig zu. Und dann gibt es eine dritte Phase, das ist die sogenannte Entwicklungszeit, das ist der Zeitraum nach dem First Crack. Es entsteht kurz vorm First Crack oder um diesen Zeitpunkt rum Zucker. Der Zucker karamellisiert dann hinten raus und man kann jeweils durch die Lage dieser drei Phasen, die Dauer, die jeweilige Temperaturzufuhr, den Anstieg pro Minute in der Temperatur Einfluss nehmen auf den, ich sage jetzt mal, Charakter des Kaffees. Die fruchtigeren Aromen im Kaffee, die entstehen eher im vorderen, in der Maillard-Phase, dem Bereich. Die bauen sich dann hinten wieder ab. Dafür kommen hinten raus dann eher diese Sugar-Browning-Aromen. Das ist das dunklere, das nussige, schokoladige, mandelige im Kaffee. Wenn man dann noch weiter rausröstet, nimmt auch das wieder ab. Dann kommen die sogenannten Dry-Distillation-Aromen. Das ist dann dieses würzige, auch das brandige manchmal, die also tatsächliche Röstaromen. Diese italienischen Röstungen, die sind meistens in dem Stil geröstet. Mhm.
Und wie kannst du Einfluss nehmen auf den Prozess?
Du hast vorher mal die Geschwindigkeit erzählt. Für was brauchst du jetzt die unterschiedliche Geschwindigkeit?
Also geröstet wird konduktiv und konvektiv, das heißt durch heiße Luft oder durch Berührung, Berührung von Bohne zu Bohne oder Berührung von Bohne zu Trommel. Und wenn eine Bohne jetzt zum Beispiel zu lang in der Trommel liegt, bis sie umfällt, also bis sie wieder hochtransportiert wird, kann das sein, dass die Brandstellen kriegt an der Trommel. Das ist ein Röstfehler, das darf nicht sein. In solchen Fällen wäre eine Einflussmöglichkeit, eben dann entsprechend die Trommelgeschwindigkeit zu erhöhen, damit die Kontaktzeit Bohne und Trommel entsprechend kürzer ist. In der Regel nehme ich Einfluss eigentlich immer über den Airflow. Das ist die Luft, die ich einblase in den Röster. Wenn zu viel Luft drin ist, kann ich, oder auch zu wenig, zu viel Hitze oder auch zu wenig, kann ich über die Luftzufuhr steuern. In der Regel steuere ich eigentlich, das ist immer der erste Eingriffsmöglichkeit, oder, über die Brennerleistung. Und man erstellt einmal ein Röstprofil, also eine Rezeptkurve ist das quasi, wo genau festgelegt ist, zu welchem Zeitpunkt ich welche Temperatur erreicht haben muss. Und dann fährt man die Röstung reproduziert, diese Kurve wieder ab. Wenn alles gut läuft, dann habe ich eben auch hinterlegt, welche Brennerleistung ich zu welchem Zeitpunkt brauche. Und dann gibt es einen identischen Kaffee.
Ist aber auch von Ernte zu Ernte unterschiedlich, oder? Also das heißt, wenn du jetzt eine neue Ernte hast, wo einfach ein bisschen regnerischer war, musst du natürlich den Röstprozessor dementsprechend anpassen, oder?
Genau. Ja, also, okay. Genau. Und das verändert sich manchmal sogar, wenn ich von oben vom Sack Bohnen nehme und von unten vom Sack, wenn ich jetzt viele Röstungen nacheinander mache vom gleichen Kaffee, verändert sich auch das Röstprofil oder muss ich anpassen entsprechend.
Aber das ist ja voll schwierig, weil du siehst ja erst, wenn er rauskommt, oder? Wie machst du das?
Ja, also ich sehe ja, ich habe quasi eine Rezeptkurve eingeblendet auf dem Bildschirm und die muss ich abfahren. Und dann sehe ich schon, wenn sie mir jetzt zu schnell ansteigt, dann muss ich entsprechend eingreifen und Brennerleistung wegnehmen oder Luft einblasen, damit ich möglichst auf...
So eine Soll-Ist-Kurve quasi, genau. Und wenn du siehst, es passt nicht, dann kannst du eingreifen sozusagen.
Ich habe so ein paar Hilfsparameter, zum Beispiel die Rate of Rise, die zeigt mir an, wenn alle Parameter gleich bleiben, wie stark ist der Temperaturanstieg in der nächsten Minute. Dann kann ich auch schnell hochrechnen, bin ich in einer Minute an der Temperatur, wo ich sein muss.
Wie lange geht der Prozess?
ein bisschen unterschiedlich. Eigentlich von der Art des Getränkes. Ein Filterkaffee geht deutlich kürzer wie eine Espresso-Röstung. Ein Filterkaffee ein sehr heller. Man geht auch mal nur 9 oder 10 Minuten. Eine Espresso-Röstung bei mir jetzt um die 14, 15 Minuten. Ein ganz dunkler auch mal 17 Minuten.
Ist das ein großer Unterschied zur Industrie? Das habe ich schon mal gehört, dass quasi in der Industrie viel heißer und kürzer geröstet wird.
Ja. Das ist eigentlich der wesentliche Unterschied zu dem Industriekaffee, ist ein ganz anderes Röstverfahren. Da geht es um Preis und um Menge. Die rösten auf großen Tangentialröstern oftmals nur 2 Minuten, bei sehr hohen Temperaturen, 400 Grad und mehr, was zur Folge hat, dass der, mal ganz platt gesagt, der Kaffee außen verbrannt ist und innen noch nicht durchgeröstet. Und dann habe ich beides, außen die Bitterkeit und innen die Säure.
Hat das auch Einfluss auf die Bekömmlichkeit?
Ja. Es gibt eine Säureart im Kaffee. Kaffee hat komplexe Säuren und das ist auch gut so, weil Säure ist eigentlich ein Qualitätskriterium. Aber diese Chlorogensäure, das ist eine Säure, die so landläufig auf den Magen schlägt, also oftmals unverträglich ist. Und in so kurzen Röstungen ist die noch nicht komplett abgebaut. Und von daher sagt man eigentlich schon, ist der Industriekaffee oftmals unbekömmlicher wie jetzt so lange schonende Röstungen. Ich gehe auch in einer Endtemperatur in der Regel nie über 220 Grad etwa. Ein Industriekaffee hat, wie gesagt, bei 400 Grad oder mehr noch geröstet. Was auch das Thema Acrylamid Auswirkungen hat. Von daher ist die Trommelröstung schon die schonendere Röstung.
Und wie viel Kilo hast du versemmelt, bis du zufrieden warst am Anfang? Weil du kannst ja nur am Schluss beurteilen, ob es gepasst hat oder nicht, oder?
Ja, also ich habe schon ein paar Parameter, an denen ich mal mich orientiere, wenn ich einen neuen Kaffee mache. Ich weiß, wie groß eine Bohne ist, ich weiß, wie dicht eine Bohne ist, das messe ich vorher. Ich kenne Restfeuchte der Bohne, ich habe Erfahrungswerte, aber ich weiß vorher nicht, es gibt kein Rezeptbuch, wo drin steht, nimm 5 Kilo Peru und röste 13 Minuten, dann hast du das perfekte Ergebnis. Und wie gesagt, jede Ernte, ich habe jetzt die gleiche Peru-Bohne wie letztes Jahr, sie verhält sich einfach anders, sie schmeckt einfach anders. Und insofern ist tatsächlich dein Probieren, du machst eine Charge mit ersten Annahmen, du hast eine Idee von Getränk, was du möchtest, da hast du Anhaltspunkte, wie lang wird das ungefähr gehen. Ich weiß, ich will eher in die helleren Aromen gehen oder eher in die dunkleren Aromen. Und dann ist aber eigentlich nie so, dass nach einer ersten Röstung ein Kaffee hast, wo du sagst, da bin ich zufrieden.
Und dann, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich habe das noch so in Erinnerung, wenn der dann geröstet ist, ist der ja auch gleich gar nicht geeignet, sofort zum Kaffee
zum Trinken
zu werden. So.
Genau.
Also das ist ja echt ein mega langer Prozess.
Ist es tatsächlich. Also ein Kaffee bildet CO2 beim Rösten und der muss erst ausgasen nach dem Rösten. Das dauert je nach Röstgrad eine Woche, etwa 10 Tage. Ein dunklerer Kaffee, je dunkler, umso länger. Und erst dann entfaltet sich eigentlich die Aromatik im Kaffee. Insofern, das ist richtig. Ich brauche dann wieder, oder muss warten, bis ein Kaffee entgast ist. Jetzt beim Verkappen nicht unbedingt die 10 Tage, aber direkt nach dem Rösten kann ich es nicht verkappen. Da muss
und,
man dann.
Und direkt nach dem Röster riecht er auch noch gar nicht, stimmt das?
Also das intensive Aroma kriegst du dann, wenn du ihn aufmalst, in der Mühle eigentlich erst. Jetzt während dem Röster riecht er eigentlich nicht nach Kaffee. Nach dem Rösten hast du dann auch Röstaromen oder Kaffeearomen. Aber die intensiven Kaffeearomen hast du eigentlich erst beim Mahlen oder Aufbrühen dann.
Jetzt sind mir noch von dem Seminar, das war echt gut, dass wir bei dir auf dem Seminar waren, sind mir auch noch zwei entscheidende Dinge oder im Kopf geblieben. Nummer eins ist, Koffein ist geschmacklos. Heißt so der Mythos so, oder schmeckt aber stark oder ein koffeinfreier Kaffee schmeckt nicht, ist ja damit eigentlich schon ausgehebelt, weil Koffein an sich ja geschmacklos ist.
Ja, aber durch das Entkoffeinierungsverfahren verlierst du Aromen.
Okay.
Also wenn man das Koffein ausgespült wird aus dem Kaffee, wird immer auch Aroma mit ausgespült. Und insofern schmeckt für meine Begriffe ein entkoffeinierter Kaffee wie alkoholfreies Bier.
Also schlecht. Ja,
ja. Okay. Und dann noch bei der Extraktion wird ja erst die Säure, dann das Aroma und dann die Bitterstoffe gelöst. Und deshalb muss man Espresso immer rumrühren oder war es jetzt falsch rum?
Das warst du noch sauer.
Ja, gell?
Also ist richtig, bei der Extraktion wird immer zuerst die Säure, dann die Aromen, dann die Bitterstoffe gelöst. Auch das ist richtig, was du sagst, beim Espresso immer umrühren, weil du einfach immer wie in Schichten quasi die Extraktion hast. Und wenn du umrührst, hast du immer ein balancierteres Getränk.
Du sollst zum Thema, ich weiß es noch, ich erzähle das ständig, hey, ihr müsst rumrühren.
Ich seid immer ein großes Thema, ja.
Mein Klugscheißer, wie so, ja.
Das ist vor allem auch wichtig, so wie es jetzt bei einer Extraktion, auch bei einem Filterkaffee zum Beispiel. Ja. Wenn ein Kaffee unterextrahiert ist, dann hat er anteilig zu viele Säure im Kaffee. Wenn er überextrahiert ist, also zu lang durchläuft, dann löst er mehr Bitterstoffe raus und in der Balance ist das einfach zu viel Bitterkeit an dem Kaffee.
Okay. Wie bereitest du deinen Kaffee am liebsten zu? Hast du eine favorisierte? Das ist tatsächlich Siebträger, oder?
Ich trinke es sowohl als auch. Ich trinke tatsächlich auch einen Kaffee aus dem Vollautomat. Ja.
Buh. Hey, das macht ihn gleich noch sympathischer.
Ja, voll. Nee, klar, logisch.
Wie viel Sorte Kaffee hast du jetzt bei dir in der Rösterei? Du hast uns hier so einen wunderbaren Winter-Espresso mitgebracht.
Das ist ein Blend. Da sind drei unterschiedliche Rohbohnen drin. Ehrlich gesagt, auswendig weiß ich es gar nicht. Ich glaube so 13, Nummer 14 haben wir jetzt.
Ja, 14 verschiedene Sorten.
Aber es sind ja zum Teil jetzt der Winter-Espresso eben auch Blends. Das heißt, ich habe hier aus drei Bohnen eine neue Sorte gemacht.
Blend bedeutet Mischung, oder?
Also blendische Mischung, genau.
Ja, okay.
Also unterschiedliche Ursprungsländer einfach zusammengemischt.
Okay.
Und in dem Fall ist das jetzt ein sogenannter Pre-Blend. Das heißt, ich habe vor dem Rösten die Bohnen gemischt und dann gemeinsam geröstet.
Das wollte ich jetzt gerade fragen, okay.
Es gibt auch Post-Blends, wo man dann jedes Land quasi separat röstet. Und dann hinterher erst vermischt.
Wie mischt es dann?
Ich
große misch, Wanne und...
Nee, im Röster.
Im Röster ohne genau, Temperatur im quasi. Röster,
genau, ja.
Cool. Spannend.
Wahnsinn. Also ich bin echt fasziniert, was man über Kaffee... Also, dass es ein Wahnsinnsthema ist, ja. Aber, also ich muss es nochmal sagen, dein Know-how, was du in dir in 3 Jahren angeeignet hast, ist echt überkrass, wirklich beeindruckend, also wirklich Chapeau und auch was du auf die Beine gestellt hast, ist echt cool, also ich finde es wirklich wunderbar und auch bei dir im das Seminar war echt richtig cool, das war ja zusammen noch mit dem Jo,
Kaffee Tuk Tuk, genau.
Das war auch echt cool, also da haben wir auch wirklich sehr, sehr viel mitgenommen, das war wirklich echt cool gemacht, ja.
Mich würde jetzt interessieren, oder?
Vielleicht das noch ganz schön. Der Jo ist in diesem vierten Schritt der Kaffeekette aktiv, also die Zubereitung und wie gesagt, der beste Kaffee geht mit dem Jo.
Kannst du noch normal Kaffee trinken, ohne dass du darüber philosophierst? Oder?
Ich trinke schon noch normal Kaffee, aber ich verkoste immer Kaffee, wenn ich Kaffee trinke. Ja, also ich habe immer, gucke ich immer, wie ist der Säureanteil, wie ist die Bitterkeit, wie balanciert ist das Getränk, wie fühlt sich's an, ne? Wie ist das Mundgefühl, wie ist der Aftertaste? Das ist eigentlich immer präsent.
Und jetzt die Frage aller Fragen, gibt es in der Bausparkasse gute Kaffee? Da gibt es doch extra so ein bisschen bessere Kaffeebars, also das weiß ich doch.
Genau, es gibt Barista-Bars, das ist ein guter Kaffee, keine Frage. Das ist eben
als aber kein Siegelkaffee.
Nein. Und in den Cafeterien gibt es zweierlei. Ein Filterkaffee, da ist ein sehr hoher robuster Anteil drin. Das finde ich nicht lecker. In einem Filterkaffee gehört kein Robuster rein, finde ich. Das macht ihn einfach tatsächlich bitter oder herb einfach. Robuster ist aber in der Regel der günstigere Kaffee, deshalb spielt das auch da eine Rolle. Und dann haben wir noch Vollautomaten, ne? Das sind gute Kaffees, das sind auch hochwertige Kaffees. Ne?
Und das haben wir jetzt vorher vielleicht nicht richtig noch ein bisschen verschwätzt. Tuk-Tuk-Kaffee gibt es in Schwäbisch Hall auf dem Wochenmarkt.
Auf dem Wochenmarkt.
Ja. Nur samstags oder auch mittwochs?
Mittwochs und samstags.
Ja, cool.
Ja.
Jetzt würde mich interessieren, so als Abschluss, Alex, jetzt bist du 1,5 Jahre Kaffeeröster. Ist das jetzt das, was du gesucht hast, das Nachhaltige, das Kreative? Würdest du sagen, du hast das gefunden im Kaffeeröster?
Also wenn ich nochmal die Attribute so anschaue, dann sage ich ja. Und zwar alles, was mir wichtig war. Wie ich das weitermache, das sind wir gerade so ein bisschen am Überlegen, ob es das ist, wie wir es jetzt gerade machen. Es ist schon sehr viel Aufwand. Es geht im Grunde die komplette Freizeit drauf. Jetzt habe ich 4 Kinder, auch noch andere Hobbys. Und da sind wir gerade schon mal überlegen, wie wir uns zukünftig aufstellen. Aber von der Sache an sich, ja, absolut.
Du hast freitagmittags geöffnet und samstags.
Genau, Freitag ab 3:30
Und immer wenn die Türe offen ist.
Und immer rein. Wenn die Türe offen ist. Genau. Ich bin jetzt tatsächlich oftmals 3-mal, 4-mal abends auch drüben zum Rösten. Auch ein ganz toller Nebeneffekt, den ich gar nicht so im Auge hatte. Ich habe unglaublich tolle Begegnungen in der Rösterei. Sowohl jetzt zu Kunden aus Hessenthal oder wo immer auch her, oftmals flüchtig, aber manchmal auch wirklich spannende, interessante Gespräche, aber auch in die Röster-Szene hinein, finde ich hochspannend. Also sind oft auch Quereinsteiger oder Künstler, Lebenskünstler, so Menschen, wo ich sonst wahrscheinlich gar keinen Zugang gehabt hätte. Und das ist so spannend, also so liebenswerte Leute. Und
uns.
Und euch?
Ja, okay. Aber es heißt auch, weil du gesagt hast, du gehst dann öfters mal abends noch rüber zum Rösten, weil du kannst ja nicht Kunden bedienen und Rösten zeitgleich. Du musst schon dich aufs Rösten konzentrieren und kannst dann Kunden bedienen. Also das funktioniert nicht nebenbei. Also,
nein, geht nicht. Ist wirklich blöd, ist auch für die Kunde blöd, wenn dann immer wieder wegspringen musst. Aber beim Rösten ist dann schon so, 10 Sekunden sind entscheidend. Ja. Es gibt Cafés, die sind unkompliziert, da hast du auch mal 7 Minuten, wo du gar nicht eingreifen musst, dann kannst du auch mal nebenher bedienen, aber das weiß ich halt nicht, da kannst du nicht planen.
Und du machst das ganz alleine im Moment?
Meine Frau ist ganz aktiv dabei, die steigt da auch immer mehr ein, die macht auch ganz viel im Hintergrund, auch Logistik, die kauft inzwischen auch Cafés ein, also auch ganz spannend und ja, viel zu Logistikthemen, verkauft auch, ist im Freitags und Samstags jetzt in der Rösterei dabei.
Wir haben ja jetzt doch ein paar Hörer, so eine Handvoll. Wo kriegt man deinen Kaffee? Außer bei dir im Laden Freitag, Samstags und wenn die Tür offen ist. Online-Shop habt ihr auch einen?
Wir haben einen Online-Shop, genau. Und ansonsten vertreiben wir tatsächlich jetzt in ein paar Läden auch lokal im Bauernmarkt in Hessenthal, beim Knausenberger in der Kreuzacker Siedlung, in der BAG, in der Stadt und hinterm Bahnhof und in Öhringen neuerdings auch. Ah.
Sind die auf euch zugekommen?
Die sind alle auf uns zugekommen. Also ich habe noch nie Werbung gemacht. Alle sind auf uns zugekommen. Genau, da haben wir einen Friseur, wo ein Kaffee ausschenkt und auch verkauft. Und also ganz interessante Konstellationen. Die.
Ja, Alex, mega. Also vielen Dank für das, was du uns alles heute über Kaffee nahegebracht hast. Aber jetzt ist schon noch spannend, so ein bisschen als Abschluss. Wir haben jetzt gehört, wie dein Weg war, wie es mit der Rösterei so läuft. Wie geht es jetzt weiter? Was sind eure nächste Ziele, nächste Schritte, größerer Röster oder was hast du vor mit deiner Rösterei?
Also es ist eine spannende Frage, wo wir uns tatsächlich auch immer gerade viele Gedanken machen. Wir sind jetzt an so einem Schwellenwert, sage ich mal. Die Menge geht eigentlich zumindest mit dem Röster, den wir haben, aktuell nicht mehr. Von daher ist schon eine Überlegung, tatsächlich auch einen größeren Röster einzuschaffen. Ich würde sagen, das ist der übernächste Schritt. Der nächste Schritt ist tatsächlich, wir haben uns jetzt auch nochmal mit den Kaffeemachern verabredet oder dort machen mit ihnen ein Audit. Gehen über alle unsere Röstprofile nochmal durch, um einfach in der Qualität nochmal besser zu werden. Gar nicht so jetzt in die Menge zu gehen, sondern in die Qualität.
Weil du nicht zufrieden bist, oder?
Weil
denkst, geht noch mehr?
Ich will es, glaube ich, noch mehr verstehen. Mhm. Ich bin auch nie zufrieden, obwohl der Kaffee gut ist, aber Kaffee lebt irgendwie, weißt, und es immer, manchmal verändert er sich, obwohl alle Parameter gleich sind und ich weiß nicht warum. Und ich glaube, da will ich einfach noch mehr verstehen. Wenn ein Kaffee jetzt einen harschen Nachgeschmack hat, dann habe ich schon Ideen, aber manchmal ist es schwierig, wo ansetzen, was mache ich jetzt denn? Deshalb haben wir uns jetzt mit den Kaffeemachern nochmal verabredet und machen mit denen nochmal ein Audit, um einfach in der Qualität nochmal professioneller zu werden. Wir sind gerade auch mal überlegen, ob wir uns biozertifizieren lassen. Genau, das sind so die konkreten nächsten Schritte.
Und 2 Genussabende stehen an.
Und 2 Genussabende, genau.
In der Kremers Backstube und der Winkheim. Ich glaube, sie sind schon beide ausverkauft, wenn ich es richtig... Nicht?
Das zweite nicht.
Der zweite nicht, okay, aber der erste ist ausverkauft, ja. Schön, cool. Ja,
total.
David, du darfst deine Abschlussfrage formuliere.
Ja, natürlich, die Frage aller Frage. Kürzlich hat übrigens Jan Böhmermann in seiner Sendung Magazin Royal das auch erwähnt, dass es absolut unvereinbar ist. Aber ich stelle es...
Ja gut, was der sagt, das hat ja gar keinen Wert. Aber wir müssen auch schon das dazu sagen, beim letzten Genussabend haben wir eine neue Empfehlung gekriegt mit Butter, nee, ohne Butter, aber Nutella und oben drüber Erdbeermarmelade.
Ja. Das ist schon echt derb, aber gut.
Ich habe es probiert am Sonntag.
Lass uns gleich drauf kommen, jetzt lassen wir erstmal Alex die Frage stellen. Alex, Laugengebäck mit Nutella geht klar oder nicht?
Das geht klar.
Und Butter drunter?
Mit Butter.
Oh,
mit
yes. Butter.
Und vor allem.
Alle Leute, die Ahnung haben von Genuss, sagen
mit Butter. Oh ja, genau.
Und ich habe am Sonntag tatsächlich mit Butter, Nutella und Erdbeermarmelade.
Und?
Das war nicht gut. Nee, also die Erdbeermarmelade passt für mich da.
Laugenwerkle und Erdbeermarmelade ist auch lecker.
Ja, das, ja absolut. Ja.
Da auch Butter drauf, klar, gern, aber Nutella? Nee, sorry. Also da bin ich
das, raus. Probier's mal, aber ich fand's, also es war too much.
Ja, okay. Ja, lieber Alex, vielen herzlichen Dank. Das war hochspannend. Ich liebe Kaffee und ich, wie gesagt, ich beschäftige mich ja auch ein bisschen mit dem Thema. wirklich toll. Ich finde es auch toll, was du auf die Beine gestellt hast. Habe ich, glaube ich, heute schon ein paar Mal gesagt. geht wirklich mal vorbei in der Kaffeerösterei. Freitag, Samstag, wenn die Tür offen ist. Und bestellen Kaffee fleißig, würde ich sagen. Alex, du hast jetzt noch die einmalige Chance, was zu sagen.
Ja, lasst mich einfach Danke sagen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mein erster Podcast.
Hat man genau. Nicht gemerkt?
Genau. Vielleicht noch ein Satz zum Schluss. Was mich total freut, ist, dass ich viel Rückmeldung kriege im Sinne von, ich finde es schön, dass ihr da seid. Und ich unterstütze euch gerne. Also das ist so jetzt aus eigener Sicht eine ganz neue Erfahrung, wo ich auch sage, ich glaube, support your local. Ja, ich schätze das total aus einer anderen Perspektive jetzt und habe auch mein Kaufverhalten umgestellt. Wir schauen also auch sehr, dass wir lokal einkaufen, dass wir gute Lebensmittel einkaufen.
Ja.
Ja, genau.
Das ist absolut cooler Schlusssatz, sehr, sehr richtig und finde ich echt cool. Und ich finde es auch cool, dass wir in Schwäbisch Hall jetzt so eine hochwertige Kaffeerösterei haben. Mhm. Das
ja, also voll, cool. Also das ist Wahnsinn, was unsere Region hier qualitativ und genussmäßig zu bieten hat. Und von dem her bist du eine tolle Bereicherung. Ja. Und wir freuen uns, dass du da bist. In diesem Sinne wollen wir es nicht länger in die Länge ziehen. Vielen Dank.
Ich danke euch.
Und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Ja.